Ich wollte gerade den gleichen Satz sagen und denke, das war eine absolute Harmonie, gewesen, das Lied und seine Einleitung, das hat sehr schön passt. Und es passt auch mit dem Neuen und mit dem Alten Testament, wo wir miteinander anschauen. Wir sind am Schluss vom Neuen Testament und wenn wir Leute sagen, das Alte brauche ich nicht, das ist sowieso erledigt, dann muss ich sagen, dann kann ich mir schlecht vorstellen, wie sie das Neue verstehen. Weil allein jetzt in der Offenbarung hat es ungefähr 280 Bezüge ins Alte Testament rein. Und wenn wir das Alte Testament ausklammern oder nicht kennen, dann haben wir von A bis Z immer wieder ein Problem, weil wir die Begriffe gar nicht erklärt haben. Die sind uns im Alten erklärt. Wenn ich das Lamm erwähne, wenn ich Zion erwähne und all die Begriffe, die da definiert sind, die sehen wir im Alten. Und im Neuen wird darauf zurückgegriffen oder vorausgesetzt, dass wir das kennen. Wir haben das letzte Mal miteinander das Dunkelskapitel angeschaut, Offenbarung 13, mit dem Tier aus dem Meer und mit dem Tier aus dem Land. Und diesmal kommen wir wieder, wie es immer gewechselt ist, in der Offenbarung einen Lichtblick über. Wir schauen wieder einen Blick in den Himmel rauf und sehen dort das Lamm und die Seinen. Wir werden miteinander die ersten 5 Vers lesen. Ich werde sie 3 Abschnitte machen und jedes Mal dann den Text gerade lesen. Sonst haben wir ihn nicht mehr ganz vor Augen vielleicht. Offenbarung 14, Vers 1 bis 5. Und ich sah, und siehe, das Land stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirn geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen lauter Donner. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied von dem Thron und vor den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und dem Lamm erkauft worden. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Wir haben hier bereits das Lamm erwähnt und den Berg Zion. Und auf der Erde haben wir beides auch. Das Lamm ist uns vorne durch in der Bibel schon erklärt. Die 2 Männer unterwegs waren, ein Vater und ein Sohn, vor 4000 Jahren. Und sie hatten Feuer dabei, sie wollten ein Opfer bringen, sie hatten Holz dabei. Und unterwegs fragt der Sohn, der Vater, Vater, wo ist das Lamm? Und dann hat ihm der Vater gesagt, Gott wird sich ein Lamm ersehen. Der Sohn hat eins auf der Erde gesucht und sie haben dann auch so etwas gebraucht. Aber der Abraham hat dort einen prophetischen Blick da schon in die Zukunft. Und jetzt haben wir da aber das Lamm Gottes, Jesus, wo von ihm die Rede ist. Und auf dem Berg Zion, jetzt das irdische Zion genau, weil man das himmlische einfach schlecht vorstellen kann, wenn man die Offenbarung liest, da muss ich sagen, allein jetzt da im Vers beim Lied, wo die 144.000 singen, hat der Johannes wieder ein grosses Problem gehabt. Er tut dort 3-mal sagen, wie. Das heisst, er hat einen riesen Chor gehört, das war etwas Imposantes gewesen, das ist unter die Haut gegangen, das hat alles bewegt. Und er hat das aber nicht beschreiben können. Und darum hat er versucht, das zu beschreiben und sagt, wie das Rauschen vieler Wasser, wie das Rollen starker Donner. Und nachher bringt er noch das Harfenspiel rein. Und wenn wir das jetzt zusammenbringen, das Rauschen vieler Wasser, das Rollen starker Donner und das Harfenspiel, ich denke, wir haben das gleiche Problem mit Johannes gehabt. Wir können uns darunter den gewaltigen Chor schlecht vorstellen, aber es war etwas Imposantes, etwas immens Eindrückliches gewesen. Der Ablauf von diesem Kapitel haben wir 7 Bilder, die er uns zeigt. Wir haben 2x 3 Engel und in der Mitte ist Jesus. Am Anfang ist ein Lamm mit diesen 144'000 und danach den ersten 3 Engel, die je eine Botschaft hatten, ist auch wieder Jesus in der Mitte und dann kommen nochmal 3 Engel, die uns vorgestellt sind. Jetzt, wenn ich beim Berg Zion einen Moment bleibe, so ist das in der Bibel immer wieder auf Jerusalem bezogen. Ich habe da eine Stelle, Zacharia 9,9. Man könnte im Alten Testament manche Stelle nehmen, wo ich das zeige, wo er sagt, frohlocke, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er und er rittet auf einem Esel. Und das ist am Palmsonntag, ist das passiert, wo der Herr Jesus als Erlöser auf dem Bild von der Erlösung in Jerusalem eingeritten ist. Und wenn ich jetzt die zweite Stelle nehme, aus dem Jesaja 35,10, sehen wir, dass dort der Prophet mehr ganz Israel mit Zion anspricht. Er sagt dort, und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen wird entfliehen. Also in dem Zusammenhang da ist Zion das ganze Land gemeint, das ihnen Gott verheißt hat, vom Euphrat bis zum Bach Ägyptens und über, weit über den Jordan, über ins heutige Irak und was alles dort noch ist, so viel wie ihnen verheißen hat. Aber es geht da nicht darum, wenn wir den Text lesen, um das Irdische, sondern, wie es der Hebräerbrief sagt, im Neuen Testament, Hebräer 12, Vers 22 bis 24, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu den Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Ihr seid gekommen, ist dort schon eine Tatsache, die der Gläubige im Hebräerbrief sagt und wo wir mit dir genommen sind. Auch wir sind gekommen im Geist zu dem neuen Bund, zu der Gnade und in all das Himmlische hinein. Das heisst, wir stehen im Neuen Testament, wir haben ein neues Königtum, wir haben ein neues Priestertum, wir haben einen neuen Gottesdienst, wir haben einen neuen Wohnort. Und wir haben eine neue Ruhe bekommen oder eben in die ewige Ruhe, in wo wir genommen worden sind. Er fährt weiter und zeigt nachher die 144'000 Versiegelten. Und da ist interessant, dass die neue Schlachter nur noch beim Namen abgekürzt hat. Sie sagt nur, die sagen versiegelt oder sagen den Namen vom Vater. Und die Elberfelder, die Luther und die Altschlachter auch, die schreiben alle zusammen, sie sagen den Namen vom Sohn und vom Vater. Jetzt, ich weiss nicht, haben sie eine andere Grundlage vom Urtext, das ist für mich ein Detail, aber es ist für mich, weil ich sage, die in der Offenbarung 7 und das sind nicht die gleichen 144'000, ist für mich noch wichtig, dass der Name vom Sohn auch drin ist. Weil sonst bin ich sehr stark im Alten Testament, wo die 12x12'000 erwähnt sind, aus diesen Stämmen, aus diesen 12 von Israel in der Offenbarung 7. Und da geht es für mich mehr um Gemeinde. So wie es Hebräer 12, Vers 22 bis 24 sehr schön darstellt, wo er es gleich erwähnt, wo er sagt, zu der Engel oder zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die da nachher auch wieder vorkommt in diesem Abschnitt. Und dann ist 144'000 eine symbolische Zahl. 12 ist eine Vollzahl in der Bibel. 12 mal 12 sind 2 Vollzahlen und 1000 ist auch wieder eine Vollzahl in der Bibel. Und das können wir einfach die Vollzahl der Gemeinde, würde ich jetzt da drin sehen, die da in der Gegenwart Gottes ist, ums Lamm herum und in das Siegeslied, in das immense Loblied wird einstimmen. Wir haben nachher noch versiegelt, versiegelt mit dem Geist Gottes. Das erinnert uns unter anderem auf Epheser 1, 13, wo er sagt, in ihm seien wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als wir gläubig geworden sind. Das haben wir es unsichtbar, haben wir von ihm durch den Geist Gottes auch wie einen Stempel bekommen, wie wir im 13. Kapitel gesehen haben, wie es der Antichrist, der Satan, nachäfft, dass er seine tut versiegeln an der rechten Hand oder an der Stirne mit dem Mahlzeichen. Und die Gruppe da ist auch versiegelt, sie ist erkauft gewesen durch des Lammes Blut. Wenn man von Vers 4 bis 5 ist der Beschreib dort vom Lied die Gruppe und er sagt, diese sind es, die mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Und jetzt, so wie ich das beurteile oder kenne, ist das nicht gemeint, dass das alles Ledige sind, Unverheiratete. Sondern man sieht in der Bibel ganz klar von allem Anfang an, dass Gott dahe als etwas Reins und Heiliges eingesetzt hat. Und dass auch jemand, der geheiratet ist, rein und heilig ist und parat bei der Entrückung. Und darum ist das für mich mehr der Gedanke, wo wir im Alten Testament schon immer wieder sehen, wie das Volk Israel mit all diesen Göttern und Götzen Hurerei getrieben hat. Das heisst, sie sind irgendwas nachgehangen. Und im Neuen Testament ist das genau gleich. Dass der Mensch nicht Jesus oder Gott allein im Herz hat, sondern er hat noch manches anderes, wo er auch pflegt, wo er Zeit investiert, wo er Kraft und Geld investiert und wo der Stellenwert im Grunde genommen eingenommen hat von Gott. Ich will einfach, das kann jeder selber sich prüfen und fragen, wie manchmal nimmst du das Handy für ihn im Tag? Wie viel Zeit tust du auf das Bildschirm schauen und mit dem konsumieren? Und dann die Gegenfrage, wie viel Zeit schaust du ins Wort Gottes hier und bist vor Gott, vor dem Angesicht Gottes? Ist das in einem Verhältnis, wo du kannst sagen, das ist okay, das ist in der Ordnung, oder musst du sagen, das Verhältnis stimmt bei mir überhaupt nicht? Beim Handy bin ich 3 Stunden im Tag dran, oder beim Tablet oder was es ist, und beim anderen sind es 5 Minuten. Der Durchschnittsschweizer macht 2 Minuten stille Zeit pro Tag in der Schweiz. Wenn wir uns das vorstellen, ist das nicht sehr viel. Und darum sehen wir auch den Zustand, den wir haben in unserem Land mit dem Abrutschen immer mehr in das Antichristliche und in das Gottlose. Das darf uns und das muss uns nicht verwundern. Er fährt da weiter und hat ein paar Stichworte. Sie folgen dem Lamme nach, wohin es geht. Hast du die Herrschaft, die Führung von deinem Leben übergeben am Herr Jesus? Oder sagst du, Herr Jesus, das wollte ich machen und das wollte ich machen, jetzt bitte ich dich einfach, dass du mir hilfst. Du musst mir den Weg auftun, du musst mir die Türen auftun und du musst mich segnen bei dem, was ich machen will. Und dann kommen die grossen Früchte und sagen, der lässt überhaupt nie, was ich ihm sage, er macht nicht, was ich will und so weiter. Und dann muss ich sagen, du hast das Ganze verkehrt aufgeleist. Dann durch die Hingabe, durch unser Leben, wenn wir es auf den Altar legen, Römer 12, 1 und 2, werden wir den Willen Gottes erkennen und dann fängt er unser Leben an zu führen. Und darum steht da sehr schön und kurz und einfach in einem Sätzchen, sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Also da tut der Herr Jesus den Weg bestimmen, den Takt bestimmen, er bestimmt alles im Leben. Und so haben wir auch wie ein Apostel Paulus, als er vom Saulus zum Paulus geworden ist, ihn gefragt hat, Herr, was willst du, was ich tun soll? Bis dann hat er genau gewusst, was er will. Er war unterwegs gewesen, um die Gläubigen gefangen zu nehmen, um die Gläubigen auszuliefern. Und dann ist die Frage gekommen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und die Frage, wenn wir uns auch immer wieder stellen, auf den Wegen, wo wir sind und in den Aufgaben, wo wir stehen. Aus den Menschen als Erstlingsfrucht. Und jetzt da muss ich wieder einen Moment ins Alte Testament eingehen, um das ein bisschen aufzuzeigen. 3. Mose 23, Vers 9 bis 10 ist eine Stelle, ist manchmal ist im Alten Testament erwähnt. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sage ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gegeben werde und seine Ernte einbringt, sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte dem Priester bringen. Und das Gleiche war es auch bei den Tieren. Das erste Schäfli, das geboren wurde, das erste Kälbli, das geboren wurde, der erste Esel, der geboren wurde, alles hat Gott gehört. Aber jetzt, der Esel war ein unreines Tier und Gott hat nichts Unreines wollen. Dann haben sie entweder dem Neugeborenen, dem ersten Esel, das Knick brechen oder sie haben ihn müssen lösen mit dem Opferlamm. Und von dem her gesehen ist der Esel für mich ein Bild auf den Mensch. Auch der Mensch ist in Sünde geboren, ist unrein und darum muss er auch gelöst werden mit dem Opferlamm. Und der Herr Jesus ist das Opferlamm gewesen und hat uns erlöst, hat uns gerettet. Jetzt die Erstlingsfrucht, die er da sagt, das hat Gott nachher umgeändert und hat für das den Stamm Levi genommen, dass nicht aus jeder Familie einfach immer der Älteste in den Priesterdienst gegangen ist, hat er die Leviten zum Priesterdienst berufen und die anderen sind in dem Sinn, in Anführungszeichen, frei gewesen. Aber in dem Moment, wo wir das Erste, wo kommt, sei das von einer Frucht, sei das vom Mensch, sei das vom Tier, Gott weiht, tun wir ihm das Ganze weihen. Dann tun wir ihm sagen, es gehört alles dir, was du mir anvertraut, was du mir gegeben hast. Und darum ist da wichtig, dass wir die Erstlingsfrucht oder das Erste, dass wir das ihm geben. Und jetzt steht da zweimal drin im Vers 3 und im Vers 4 und mir gefällt das. Die 144.000 von der Erde erkauft und dann für Gott das Lamm erkauft worden. Also sie sind erkauft worden durchs Lamm für Gott. Und da will ich einfach den Moment stillstehen und das aufzeigen. Es ist uns allen klar. Im Passalam hat Gott das den Menschen zeigen, seinem Volk und den Ägypter. Wo das erste Mal die Israeliten, Mose und Aaron zum Pharao gegangen sind, haben sie ihm müssen sagen, lass du mein Volk, der Erstgeborene von Gott sein und damit das ganze Volk gemeint sein. Wenn du das nicht machst, wird Gott dein Erstgeborenen töten. Das ist, bevor etwas passiert ist, haben sie am Pharao bereits das Gericht verkündigt, das bei der 10. Plage nachher wird eintreffen. Und der Pharao hat das verneint, hat das nicht wollen und dann ist es so gekommen. Und dass bei den Israelis der Erstgeborene von jeder Familie überlebt hat, haben sie von einem Lamm, das sie geschlachtet haben, das Passalam, die Oberschwelle und die beiden Seitenschwelle mit Blut bestrichen. Und dann ist der Würgengel Gottes, das Gericht Gottes, ist an diesen Häusern vorbeigegangen. Und weil wir alle sündig waren, hat Gott vor 2000 Jahren der Herr Jesus, seinen Sohn auf die Erde geschickt als Passalam, der eine ewige Erlösung für uns vollbracht hat. Und darum muss kein Mensch verloren gehen wegen Sünde, wegen irgendetwas, sondern nur dann, wenn er das Opfer, das Lamm, nicht annimmt. Er hat uns erkauft. Er hat den Preis gezahlt. Das war nicht mit materiellen Gütern, das war mit seinem Blut. Und darum sind die 144.000 von Gott erkauft als Erstlinge. Ein wunderbares Bild, das er uns hier zeigt. Es sind nachher noch mehr Charaktereigenschaften, wo steht, dass sie untadelig waren oder aus ihrem Mund kein Falsch gekommen ist. Ihr Mund war die Wahrheit. Und jetzt wollen wir uns bewusst sein, dass das in einer Zeit die auch geschrieben ist und die wird heute immer mehr so, wo der Antichrist sein Reich wird aufbauen. Und der Satan ist der Vater der Lüge. Also da musst du nicht denken, du hättest es noch mit der Ware zu tun und du unterwegs bist. Du wirst konstant angelogen von irgendwas und irgendwie. Und von dem her gesehen, ist dort nachher, wenn du als Christ, als Gläubiger die Ware zeigst, dann exponierst du dich immer wieder. Aber wir wollen es machen, weil wir dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Wenn wir nicht dort den gleichen Weg einschlagen, wo die Welt eingeschlagen hat und neben rausgehen. Ab Vers 6 kommt ein neuer Abschnitt. Ich werde dort wieder die Verse lesen bis zum Vers 13. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkünden, die auf Erden ansässig sind. Und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist die große Babylon, das mit Wein seiner Leidenschaft Unzucht aller Nationen gedrängt hat. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zorns bereitet ist. Er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und das Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote und den Glauben an Jesu bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen: Schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Jetzt haben wir da die drei Engel, die mit einer Botschaft kommen, und der erste kommt mit dem Evangelium, mit dem ewigen Evangelium. Was haben wir bis jetzt für eine Botschaft? Ist das auch ein ewiges Evangelium? Ja und nein. Die Botschaft hat schon geändert. Jetzt sind wir in der Zeit der Gnade und jetzt haben wir noch das Evangelium der Gnade. Jetzt dürfen wir jedem sagen, du kannst zu Jesus kommen, für deine Sünden ist gezahlt, du hast den Himmel offen und so weiter. Es ist noch Gnadenzeit. Und da ist nach meinem Dafürhalten Gnadenzeit ein gewisses am Abschliessen, und zwar endgültig. Das sind die letzten Minuten, die letzten Momente, wo Gott noch mal einen Aufruf macht. Aber der Weg zu ihm ist nicht mehr so einfach, wie er heute ist, weil die Entrückung vorbei ist. Der Geist Gottes ist nicht mehr gleich auf dieser Erde, wie er jetzt noch auf dieser Erde ist, wo er jedem die Augen auftut über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, sondern der Geist Gottes ist als Ganzes ist er weg. Das heisst, wir haben hier auf dieser Erde wieder alttestamentliche Zustände, wie sie im Alten Testament waren. Es braucht heute mehr und es ist schwieriger, zu ihm zu kommen. Ja, das Gesetz, wie es im Alten Testament uns beschrieben ist, respektive im Neuen, aber in Bezug auf das Alte Testament, Apostelgeschichte 7,53, ihr, die das Gesetz der Anordnungen von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt, oder Galater 3,19, wozu nun das Gesetz der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Also im Alten Testament ist die Botschaft immer wieder durch Engel gegeben worden. In der heutigen Zeit, in der Gnadenzeit, wird sie durch Zeugen gegeben. Durch Menschen, durch dich und mich, die das Evangelium erlebt haben. Wo Frieden gefunden haben, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wir laden einander ein, wir weisen einander aufs Ziel her und versuchen, Menschen mitzunehmen, überzukommen an das wunderbare Ziel. Nach der Entrückung wird die Gruppe nicht mehr da sein und dann werden Engel wieder in dem Sinn, wie es da steht, Botschaft übernehmen. Er wird nochmal weltweit gehen und Menschen nochmal auffordern und sagen, kommt nicht mehr zu Jesus, kommt zu Gott, weil Jesus ist da nicht mehr das Thema, sondern zu Gott. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und dann ist die Frage, was machen die Menschen? Sind sie bereit, den Weg zu gehen? Sind sie nicht bereit, den Weg zu gehen? Und wenn wir in die Geschichte hinschauen, tut sie uns zeigen, dass das nicht der Fall wird sein. Es war beim Noah so, es war beim Lot so, es war durch die ganze Bibel durch so. Der Jeremia hat 23 Jahre das Volk aufgefordert, bittet, zu Gott zurückzukommen. Und was haben sie gemacht? Am Schluss haben sie ihn gesteinigt. Sie haben ihn nicht mehr wollen, sie haben seine Botschaft nicht wollen. Und da wird es gleich sein. Es wird sein, Jesus sagt das selber, wie zur Zeit Noahs und wie zur Zeit Lots. Aber gleich wird weltweit kein Mensch können sagen, ich habe es nicht gewusst. Weil da der Engel oder die drei Engel ihnen einmal die Botschaft weitergeben. Wenn ich zum zweiten Engel gehe, der mit der nächsten Botschaft kommt, ist das für mich auch wieder eindrücklich. Ich habe ihn da bereits. Er sagt, Vers 8, dass Babylon gefallen ist. Jetzt, wenn wir in die Offenbarung gehen, sehen wir, dass das erst im Kapitel 17 und 18 der Fall von Babylon uns beschrieben ist, vom religiösen und dann vom politischen und wirtschaftlichen im 18. Kapitel, wo der Fall passiert. Aber auch da geht der Engel die Botschaft voraus und sagt, es kommt so, dass wenn sie reinlaufen, dass sie es einfach erkennen und sehen. Und dann fährt er weiter und wenn ich jetzt bei Babylon noch bleibe, ist Babylon immer das Gegenstück gewesen von Israel, von Zion, von Jerusalem. Vom Gottgewollten ist Babylon satanischer gewesen. Die Städte sind parallel gewesen. Babylon ist das erste Mal erwähnt unter dem Nimrod, in 1. Mose 10,10, was erwähnt ist. Der erste Mann, der Macht gewonnen hat auf Erden, sich eine Stadt bauen und dann hat er in der noch den Turm machen mit 7 Etagen, wo jede nach einem Stern und nach einem Gott benannt worden ist. Die Übung ist abgebrochen worden durch die Sprachenverwirrung und unter dem Nebukadnezar 605 vor Christus bis ungefähr 536 vor Christus ist die Stadt aufgebaut worden. Das war ein Imperium. Die Stadt selber hatte eine Seitenlänge von 30,5 Kilometern. Wenn wir uns das vorstellen, dann gibt das eine Fläche, als hier aufgeschrieben, von 930 Quadratkilometern. Bern hat 51,6 Quadratkilometer, also 18 Mal grösser als der Bern. Ringsum war die Stadtmauer und die war bis 100 Meter hoch, an der Nord nur 40 Meter hoch. Aber auf der ganzen Mauer ringsum haben sie mit Kriegswegen oben durch fahren können. Die war sehr breit oben durch. Das heisst, sie haben von oben aus den Kampf können führen. Das war der grösste Wahn von Nebukadnezar und darum ist ihm Gott begegnet, hat ihm auch wieder das Gericht angedroht, hat noch ein Jahr gewartet und dann hat er ihn zum Tier gemacht, wo 7 Jahre wie als Rind Gras gefressen hat und dann hat er ihn wieder erhöht. Immer wieder Gott, der den Menschen gewarnt hat, der ihm nochmals ein Zeichen gegeben und nachher ist das Gericht gekommen, nachher ist das gekommen, wo Gott prophezeit hat. Das Grösste oder der Spott, der noch war, beim Tor in die Stadt, die sei angeschrieben gewesen, der Weg zur Hölle. Da sehen wir einfach das Satanische, was drin ist. Das ist ganz eine andere Schiene, ist ganz ein anderes Ziel, ist ganz ein anderes Unternehmen. Wenn ich zum dritten Engel komme, von den ersten drei, so tut er Konsequenzen aufzählen für die, die das Mahlzeichen annehmen. Auch da nochmal ganz eine klare Warnung. Man wird jemanden gefragt, ja, weiss ich es denn? Bin ich sicher, dass es nicht das Mahlzeichen ist? Wie mit dieser Impfung und so weiter? Dann muss ich sagen, vergiss es. Das wird absolut klar sein. Da wird jeder bewusst wissen, was er macht. Weil diese Warnung hat er. Und diese Warnung wird Gott nochmal über die Menschen ausrufen und verteilen. Und dann ist für mich wieder tragisch, wenn er wieder zurückgreift auf Sodom und Gomorra und die anderen zwei Städte, die dort mit umgekommen sind. Wo ein Schwefel hat vom Himmel fallen und die Städte vernichtet hat. Schwefel macht die Flammen heisser und die Flammen grösser. Das heisst, das Feuer wird viel brutaler und aggressiver, wenn man Schwefel drin geht. Und jetzt tut da Gott sagen, dass er in das Gericht hier wird Schwefel tun. Feuer und Schwefel und dann kommt noch der Rauch. Und jetzt kommt für mich einfach ein Detail, in Anführungszeichen, es ist nicht ein Detail, es ist etwas Zentrales. Es steht da, Vers 11, und der Rauch der Qual steigt von Ewigkeit zu Ewigkeit auf. Und jetzt gibt es Freigemeinden, es gibt Kirchen, die das vom Tisch wischen. Die sagen, das kann es nicht sein. Es steht 12 Mal, steht in der Bibel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 8 Mal ist auf Gott bezogen. Das ist bei niemandem eine Frage, Gott ist ewig, das wird ewig sein, das ist ewig. 3 Mal ist aufs Gericht bezogen. Und dort nehmen wir uns die Frechheit und die Arroganz, dass wir sagen, das ist nicht ewig, das kann es nicht ewig sein. Das gleiche Wort, im gleichen Begriff, wenn es im einen Fall ewig ist, wird es im anderen Fall ebenso ewig sein. Und darum wollen wir das nicht abspielen. Die Qual von denen, die Jesus nicht wollen, sein Opfer nicht wollen, die ihn abgewiesen haben, die wird ewig sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. unvorstellbar. Wenn es uns würde gelingen, dass wir den Mensch, einem Mensch, könnte einen Blick in die Hölle tun können, wir müssten nicht mehr über Bekehrung reden. Ich denke, es würde sich jeder sofort bekehren, weil das will er nicht. Aber auch da, der Fürst von dieser Welt hat andere Ziele und er tut Menschen blenden. Und darum, wenn wir da auch einfach beten und immer wieder, solange wir noch Gnadenzeit haben, wenn wir unsere Mitmenschen und mit denen, wo wir unterwegs sind, wenn wir auf ihn hinweisen. Ich habe dann noch ein paar aufgeschrieben, wir können die Liste endlos weiterführen. Das hat noch Menge genommen. Der Herr Jesus redet von der ewigen Verdammnis. Der Petrus und der Paulus, der Judas redet von dem. Und der Johannes wiederholt das auch in der Offenbarung, wo die Ewigkeit einfach diskussionslos ist. Wenn man es liest, muss man sagen, es wird ewig sein. Dann können wir nicht abbrüchten und sagen, es ist ein Fegfeuer, das vergeht wieder oder kommt jeder raus, am Schluss ist jeder selig und so weiter. Das ist Lug. Das ist, da tut man die Menschen betrügen, tut die Menschen ihre Leiten. Wir haben nachher vom Vers 12 an für die Gläubigen einmal einen Hinweis. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu bewahren. Und dann heisst es glückselig die Toten. Sonst ist jetzt immer gestanden im Neuen Testament glückselig die Leben. Und jetzt steht die Toten. Warum? Weil jetzt ist Endgericht hier läuft. Und jetzt ist fertig mit irgendwie noch etwas Spasshaftes oder irgendetwas Oberflächliches. Jetzt ist es äußerst brutal. Also das wird eiskalt und ganz brutal sein, etwas vom Brutalsten. Und darum kann da jeder sich glücklich nennen, der bereits am Ziel ist. Ob da und wie viel das da nachher noch zum Glauben kommt durch den Aufruf, bevor das kommt, das weiss ich nicht. Da hätte ich in der Bibel jetzt nicht gerade einen Anhaltspunkt gegeben. Aber durch die Aussage könnte ich annehmen, dass es immer noch möglich ist, bis es das Gericht durchgezogen hat. Aber unter sehr schwierigen, sehr mühsamen Umständen. Wer das physische Leben erhalten will, wird das Geistliche verlieren. Oder ich kann es anders formulieren. Karl-Hermann Kaufmann hat es einmal so formuliert. Er hat gesagt, entweder werden wir fleischlich bis in Geist oder geistlich bis ins Fleisch. Weil mit dem, was wir uns befassen, das tut uns beeinflussen. Und wenn ich mich immer wieder mit dem Wort befasse, mit Gott, mit dem Geist Gottes korrigieren, werde ich immer geistlicher. Dann ist mein Handeln wird immer mehr in sein Bild umgestaltet. Das heisst, geistlich bis ins Fleisch. Oder die andere Schiene, wie Römer 8 aufzeigen, wenn ich fleischlich handle, fleischlich reagiere, wird sich der Geist Gottes mehr und mehr zurückziehen. Und am Schluss bin ich fleischlich bis in den Geist hinein. Da wird nichts mehr vom anderen herum sein. Also auch da, wenn wir uns bewusst sind, wir sind nicht irgendwo am Stillstehen. Wir sind in einem Fluss, wir sind in einer Veränderung, dass die Veränderung immer wieder auf die richtige Seite geht, auf die Seite, wo Gott uns ziehen will und wo Gott uns führen will. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt, zu der Ernte und Weinlese. Ich werde das gleich noch kurz lesen und dann noch ganz kurz darauf eingehen. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Ziegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme, schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Jetzt haben wir da den Herr Jesus. Er ist uns beschrieben auf einer weissen Wolke, gleich einem Menschensohn und einem goldenen Siegeskranz. Und er wartet. Seine Sichel ist geschärft. Und er wartet auf den Moment, wo die grosse Ernte wird eingefahren. Die Brut ist bereits bei ihm, so wie es in Matthäus an verschiedenen Orten, unter anderem auch Matthäus 13, gezeigt hat. Aber es kommt der Moment, wo er auf dieser Erde auch noch das Gericht wird durchziehen. Die ganze Ernte. All das Negative, das Böse, der Schlechtweizen, wo er alles wird vernichten und ins Feuer tun. Und jetzt kommt da ein anderer Engel, das heisst, es wäre der vierte, aus dem Tempel raus, aus der Gegenwart Gottes und gibt jetzt ihm den Auftrag, jetzt hat der Vater es okay gegeben. Jetzt kannst du mit deiner Sichel, kannst sie auf die Erde werfen oder auf die Erde gehen. Jetzt kommt die Ernte. Die steht dort, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Erde der Ernte ist überreif. Und jetzt wollen wir uns einfach bewusst sein, es geht hier nicht mehr um den Weizen. Der Weizen ist eingefahren. Es geht hier noch ums andere, was geerntet wird. Die ganze Welt wird jetzt geerntet. Und da ist viel mehr Negatives, was da passiert. Aber es wird ein immenses Gericht geben. Und der Moment ist da. Für mich ist da ab dem Abschnitt nachher, aber auch das ist wieder vorblickend, weil das Gericht, das Endgericht, kommt dann nachher erst Offenbarung 20. Aber er tut auch vorgreifen, zusammenfassen, uns einfach einen Blick geben. Und dann sagt er, und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und dann kommt der andere noch mit dem Weinstock und sagt, der Weinstock der Erde, Vers 19, du ihn abernte und warf die Trauben in die große Kelter des Grimmes Gottes. Das Winzermesser nachher, wo das passiert. Der Mensch kann nicht, wenn er will, und immer zu Gott kommen. Es gibt einfach ein Spät, es gibt, dass man den Moment verpasst. Und das Ernte, das er da erwähnt beim Weinstock über die ganze Erde, es geht für mich ins Gleiche hin, aber was ich da jetzt einfach lese, das ist tragisch. Und die Kelter wurde außerhalb, Vers 20, der Stadt getreten und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Zügel der Pferde 1600 Stadien weit. Propheten haben auf das Gericht hingewiesen, verschiedene, man sehen das da, unter anderem die Offenbarung auch, aber auch Joel, Jesaja, Hesekiel, sie haben alle auf den Moment hingewiesen, wo das grosse Endgericht wird sein, wo Gott wird eingreifen. Ich will da eine Stelle noch in den Raum stellen, wo der Herr Jesus gesagt hat, wo auch da drin passt nachher, wo er in Matthäus 7, Vers 21 bis 23 sagt, dass nicht jeder an dem Tag zu ihm wird sagen, Herr, warum bin ich nicht da? Es werden viele zu mir, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also es kommt nicht darauf an, dass nichts läuft. Es läuft viel auf dieser Erde, auch heute. Es läuft viel auch in seinem Namen. Aber die Frage ist immer wieder, ist das Motiv von dem, ist für ihn und zu seiner Ehre oder tun ihm irgendwo selber verwirklichen? Wenn er da muss sagen, ich habe euch nie gekannt und sie sagen, wir haben in deinem Namen haben wir all das gemacht, die Aufzählung. Auch das wird eine Ernte sein, das Erntefeld. Und jetzt einfach meine Frage an jedes, der da ist, wir alle zusammen sind am Ernten, am Weinberg. Wir sind berufen, mitzuhelfen im Weinberg des Herrn. Bist du dran? Oder bist du selber ein Missionsfeld? Entweder bist du ein Missionar oder ein Missionsfeld. Etwas zwischendurch gibt es nicht. Und dann möge ich Gnade schenken, Gott Gnade, dass wir alle, die wir da sind, den Morgen, dass wir Missionare sind. Dass jeder an seinem Ort dran ist und die Ernte versucht einzubringen von dem, was Gott noch vorbereitet hat, was er parat gemacht hat. Die Kelter, die getreten worden ist, außerhalb der Stadt, das zeigt uns auch der Prophet, aber auch in der Offenbarung, die hat er allein getreten. Der Herr Jesus wird das Gericht machen. Und wenn ich das Blutbad anschaue, was da passiert, so sind das 300 Kilometer und das Blut kommt der Ross bis zum Zaum rauf. Das heisst, das ist ungefähr 1,5 Meter. Ich will jetzt hier nicht ausrechnen und sagen, wie viel Blut das ist. Es ist für mich einfach ein immenses Blutbad. Und das ist von denen, die da von der Hure Babylon und so weiter sehr viel Blut von seinen Kindern vergossen haben. Und jetzt wird das Endgericht kommen über die ganze Welt, die das mitgemacht haben, die da mitgegangen sind. Und darum die Aufforderung, wir wollen mit ihm die Schmach tragen, die er auch im Hebräer sehr schön gesagt hat. Lasst uns hinausgehen mit ihm und seine Schmach tragen. Dass, wenn das Gericht passiert, wenn das Gericht kommt, dass wir drin sind bei ihm, im Zion, im himmlischen Zion, und da unten nicht mehr dabei sind. Wir haben als Junge haben wir das Lied gesungen in einer Jugendgruppe. Und das ist für mich absolut ein schönes Lied. Das war sehr singig und tiefe Wort. Willst du in dem Erntefelde müssig stehen und ruhen? Willst du nicht den Heiland fragen, Herr, was kann ich tun? Willst du nicht die Sichel schwingen, ehe es zu spät? Schnitter, Schnitter, an die Arbeit geht. Richte deine Augen heute auf das Land, reif und fertig für die treue Schnitterhand. Wache und bete und zeuge und rede. Wer will heute zu dem Meister sagen, hier bin ich? Sieh den goldenen Halme wogen, weit und breit. Sei nicht müßig in der frohen Erntezeit. Wache und bete und zeuge und rede, denn der Meister ruft heute an die Arbeit dich. Und dann die zweite Strophe. Jede Garbe, die du sammelst, wird ein Edelstein in der goldenen Himmelskrone treuer Schnitter sein. Darum eile in die Ernte, ehe die Zeit vergeht. Schnitter, Schnitter, an die Arbeit geht. Es sind noch mehr, aber ich will schliessen. Wir wollen unterwegs sein für ihn und Gott möge es Gnade schenken, dass wir einen reichen Eingang haben und parat sind, wenn er wiederkommt. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank auch für die ermutigenden Worte in dem 14. Kapitel, wo du uns wieder einen Blick lässt, einerseits auf die Erlöste, auf die wunderbare Schar, auch mit dem schönen Lied, das sie singen, das sonst niemand lehren kann. Danke, Herr Jesus, dass wir die Aussicht haben, dass du uns erkauft hast, dass du uns versiegelt hast und wir wollen dabei bleiben. Aber du lässt uns auch einen Blick tun, wie es auf dieser Erde wird gehen, nachher, wenn du mit dem Gericht kommst. Wenn du mit deiner Sichel auf die Erde wirfst und wenn du mit dem Winzermesser beim Weinstock alles gehst abschneiden. Herr Jesus, wir bitten dich, tu dir das auch noch Menschen, die wir mit denen zu tun haben, die um uns herum sind und noch nicht dein Eigentum sind, tust du ihnen offenbaren. Dass sie auch den Schritt noch zu dir tun, bevor es zu spät muss sein. Sondern, dass sie die Gnadenzeit, die Gnaden noch dürfen erfassen. Lass uns du einfach jedes Einzelne auch in dieser kommenden Woche wieder Botschaften sein an deiner Stadt. Amen.